Ich bin dann schlussendlich dort auch so ein kleines Burnout reingekommen. Ich habe zwar irgendwie ein Produkt cool gefunden, aber ich habe den Sinn dahinter nicht mega gesehen. Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich das so ein realisiert habe, habe ich eigentlich sehr schlechte Entscheidungen getroffen und habe dann halt auch Leute in die Firma reingeholt, die eigentlich überhaupt nicht gepasst haben. Die Firma ist nachher für mehrere Millionen verkauft worden und ich habe leider nichts davon gesehen.
Mit der Wonderfill Getränkestation kannst du dir deine Lieblingsgetränke zu jeder Zeit nachfüllen und das ohne Einwegverpackungen. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüßen darf ich heute den Co-Founder von Wonderfill, den Alex Pfeiffer, hier im Coworking Space Tada, das Zürich Albisrieden. Herzlich willkommen, Alex.
Danke, Fabio. Schön, dass ich da sein kann.
Alex, ganz einfache Frage zum Start. Was ist dein Lieblingsgetränk?
ja, das ist eine gute Frage. Das ändert sich auch immer, aber meistens ist es einfach Wasser mit Kohlensäure.
Das ist doch ist immer gut. Das ist ja schön erfrischend, wenn es eiskalt ist.
Gell? Absolut, genau. Und ein bisschen Punch hat.
Ja, bei euch im Startup dreht sich eigentlich auch alles um Getränke. Genau. Erklär doch mal die Business-Idee von Wonderfill.
Ja, sehr gern. Also eigentlich hat alles damit angefangen, dass mein Cousin, wo jetzt auch mein Mitgründer ist, unterwegs war und eine Mehrwegflasche dabei hatte, aber wollte ein Getränk mit Geschmack haben. Und er ist dann irgendwie in die Migros oder in Coop und hat sich ein Getränk mit Geschmack gekauft und denkt, hey, wieso gibt es keine Möglichkeit, dass ich meine Mehrwegflasche auffüllen kann? Und das ist eigentlich die Idee gewesen, wie das alles gestartet hat. Und ja, weil wir Cousins sind, haben wir uns dann an einem Familienessen getroffen und er hat von dieser Idee erzählt. Und ich bin ja gerade mega angesprungen auf die Idee, weil ich erst gerade in Ghana war bin für ein paar Monate und habe mich dort mit der Plastikverschmutzung auseinandergesetzt und eigentlich gesehen, hey, wenn es keine funktionierende Abfallversorgung hat, dann sieht man eigentlich, was alles im Müll ist. Und in Ghana ist es so gewesen, dass etwa gefühlt die Hälfte von allem Abfall eigentlich PET-Flaschen gewesen sind. Und ich glaube, bei uns wäre das auch immer noch ein sehr grosser Anteil. Und das wollen wir eigentlich bekämpfen.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Und jetzt gibt's die Wonderfill Getränkestation. Erklär dir mal kurz.
Ja, also es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben eine Station, du kommst hin, am besten mit deiner Mehrwegflasche, kannst die unten anstellen und dann kannst du auf unserem Touchscreen zuerst mal auswählen, was möchtest für das Wasser, still, kühlt, sparkling, und dann kannst du auswählen, was für das Aroma, das es gibt. Aber da haben wir ganz verschiedene Sachen, Pfirsich, Holunderblüte, etc. Und dann kann man sogar noch mehr personalisieren und sagen, hey, ich will noch ein bisschen Koffein, ich will noch Elektrolyte, ich möchte noch Vitamin. Also mit einer Station kann man eigentlich über 100 verschiedene Kombinationen machen und durch das eigentlich im besten Fall ganze Kühlregal von PET-Flaschen ersetzen.
Und wie stellen sich die Geschmäcker zusammen? Also wo nehmen wir die Rohstoffe, die Geschmackssorten noch? Oder eben ja. Auch was hast du gesagt, Elektrolyte.
Genau. Ja, also wir arbeiten da zusammen mit einer Schweizer Firma. Das ist gar nicht so einfach gewesen, Firmen zu finden, die in kleinen Mengen zu produzieren. Aber wir haben zum Glück jemanden gefunden. Und was die eigentlich machen, ist, also wir haben mit ihnen zusammen ein Rezept erstellt. Momentan, vom Geschmack her, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein bisschen die Vitaminwasser, Focus Water zum Beispiel. Und dort haben wir geschaut, dass man nicht so viel Zucker drin hat, aber es hat Zucker drin. Und dass man dann natürliche Aromen und natürliche Fruchtkonzentrate eigentlich dazu nimmt. Und genau, das sind dann eigentlich Konzentrate, die wir in unseren Stationen drin haben. Und das wird dann mit dem Hahnenwasser gemischt. Also das ist halt auch noch so ein grosser Punkt, weil momentan wird die PET-Flasche halt extrem umeinander transportiert und bei uns, weil wir so hochkonzentrierte Aromen haben, muss man das viel weniger machen.
Was für Technologien oder Innovationen kommen bei euren Getränkestationen so zum Einsatz?
Genau, also was uns so ein bisschen von der Konkurrenz auch so ein bisschen abhebt, ist unsere Pumpen, unsere Pumpensysteme, die eigentlich ganz exakt können dosieren. Also wir haben, du kannst genau einstellen, wie viel Koffein du drin haben oder wie viel Zucker. Und das wird dann eigentlich direkt gemischt in der Maschine. Natürlich haben wir eben, wie gesagt, einen Touchscreen und jedes Gerät ist mit dem Internet verbunden. Das heisst, im Hintergrund haben wir eine Plattform, wo man bei jeder Station genau sieht, hey, muss man jetzt ein Aroma oder einen Zusatz nachfüllen und das wird dann direkt mit dem Kunden geteilt und durch das kann man dann eigentlich relativ einfach das maintainen.
Also der Kunde tut dann das selber nachfüllen? Ihr
genau.
Jedes Mal vorbei und...
Genau, ja.
Okay, also ziemlich einfach Handhabung, wenn man mal ein Produkt vor euch hat.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, was halt cool ist, bei den Kunden, wo wir jetzt die meisten Stationen haben, sind die vorher einfach Kühlschränke haben mit PET-Flaschen. Und ja, eben zum Beispiel eine Consulting-Firma, wo wir jetzt eine Station haben, die haben vorher einen Kühlschrank gehabt und haben jeden Tag müssen über 100 PET-Flaschen wieder einfüllen. Und jetzt muss man das vielleicht noch einmal alle zwei Wochen machen mit dem Konzentrat, wo wir eigentlich zur Verfügung stellen.
Und wie gross ist denn so ein Tank? Also der Wassertank ist separat von der Geschmackstank?
Nein, also unsere Stationen sind eigentlich immer am Leitungswasser angeschlossen. Amix machen wir Wassertanklösungen, wenn es wirklich keine Leitung gibt. Dann braucht es aber wirklich Personal vor Ort, wo dann jeden Tag den Tank auffüllt und auch schaut, dass es hygienisch verhebt.
Was ist so eure Zielgruppe?
Ja, also wir haben momentan zwei Zielgruppen. Das eine sind Firmen, Consulting, Banking, vor allem Firmen, wo ihren MitarbeiterInnen wollen wirklich viel Auswahl anbieten und wo auch so ein bisschen Budget haben, zum nachhaltig sein. Und genau, dort ist natürlich dann auch ein Vorteil für sie, dass sie dann eigentlich mit unserer Lösung dann sogar noch günstiger kommen, als mit Standard-PET-Flaschen. Die zweite Zielgruppe, wir sind momentan auch sehr stark an Unis vertreten und haben dort verschiedene Stationen aufgestellt. Das ist eher so ein neues Businessmodell. Dort tun wir eigentlich die meisten Getränke komplett gratis zur Verfügung stellen, haben dort aber Firmen, wo dort eigentlich während dem Auffüllprozess können Werbung anzeigen und so wird das dann eigentlich finanziert.
Also das Employer Branding.
Genau, es geht voll ins Employer Branding rein, aber das sind Firmen wie zum Beispiel Axpo oder Siemens, wo es wichtig ist, dass sie so ein bisschen Köpfe sind von den Studenten. Und die Studenten sehen dann halt auch, hey, vielleicht ist das ein möglicher Jobkandidat für die Zukunft.
Bei den Fastfood-Buden kennst du das, wenn genau. Du ein Glas rein tust. Jetzt, das hat es ja schon gegeben.
Ja, genau.
Wieso braucht es euch?
Genau, also es hat es gegeben und das ist auch recht verbreitet gewesen. Aber mit der Zeit haben dann plötzlich PET-Flaschen wieder übernommen. Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun gehabt, dass für die Firmen wie Coca-Cola das schlussendlich profitabel gewesen ist. Und eine andere Challenge sind schon auch so Sachen wie eben Qualität und das Maintainen. Also eben, man muss dann halt das immer wieder auswechseln. Und wenn man halt nicht ein System hat, wo einem sagt, hey, das ist jetzt leer, dann kann es sein, dass irgendein Kunde reinkommt und dann kommt nur Wasser raus, statt irgendwie ein Aroma. Und mit unserer Lösung können wir halt extrem viele Sachen messen und können das eigentlich verhindern. Und ich glaube, eben bei diesen klassischen Getränkestationen kennt man es halt oft, dass irgendwie Cocky oder irgendwie Sprite oder so rausgelassen wird. Und wir wollen auch so ein bisschen das Bewusstsein ändern und sagen, hey, wir versuchen möglichst gesunde Getränke anzubieten und dort auch so ein kleinen Wechsel, so einen Mindset-Wechsel herbeizuführen. Und ja, also eben, das kommt jetzt wieder, das Nachfüllen, es ist so ein Trend und dort sind wir voll dabei.
Und was ich mir jetzt noch gefragt habe, ist, ihr habt eben Geschmäcker und ich nehme, sind das Pulver oder wie sind das? Ich meine, jetzt zum Beispiel gerade, ich denke jetzt, ich gehe jemand ins Fitness und dort hat es auch so, zum Beispiel im genau. Pure Gym, wo ich gehe, jetzt auch so Stationen. Ja. Können wir denn das auch so machen, dass zum Beispiel ein Proteinshake rauskommt?
Momentan schaffen wir nichts mit Pulver. Wäre theoretisch möglich gewesen, das auszuprobieren, aber es ist, glaube ich, technisch recht schwierig, weil Pulver kann sehr schnell verklumpen oder irgendwie verstopfen. Und der Vorteil ist beim Pulver aber, dass es halt viel länger haltbar ist, oder weil es trocken ist. Man hat dann aber gesagt, hey, nein, gehen wir eher richtig flüssig Konzentrat. Also bei uns gibt es wie Container, 3 Liter, 10 Liter, je nach Platzbedarf. Und mischen das eigentlich so zusammen. Und genau, durch das ist nachher das Getränk auch schön gemischt. Also beim Pulver ist dann auch noch oft das Problem, wenn es dann rauskommt, dass es im Getränk selber noch nicht gut gemischt ist. Und das ist nicht ganz einfach.
Zumindest schon selber schütten.
Oder selber schütten, genau. Ja, also Protein kann man theoretisch auch flüssig nehmen. Aber momentan sind Gyms jetzt nicht unser Fokus.
Jetzt Nachhaltigkeit ist eben ein grosser Punkt auch, wie wir auf die Idee gekommen sind.
Ja,
Was setzen wir sonst noch um Nachhaltigkeit zu fördern in eurem Unternehmen?
Ja, also unser Fokus ist wirklich vor allem gewesen, jetzt am Anfang herauszufinden, wie nachhaltig sind wir wirklich. Der Luca, also eben mein Mitgründer, er hat eigentlich nur studiert vor ein paar Monaten und hat seine Masterarbeit darüber geschrieben und hat eigentlich ein Lifecycle Assessment gemacht über unsere Maschinen, und durch das haben wir eigentlich herausfinden, dass wir mindestens 50% nachhaltiger sind als jetzt ein Konsum mit PET-Flaschen. Und ja, wir schauen einfach allgemein bei dem, was wir machen, dass wir nicht einfach mega viele Ressourcen verbrauchen. Also wir tun die meisten Sachen, also wir haben zum Beispiel auch kein Auto, wo wir irgendwie haben, sondern wenn wir etwas Grosses müssen transportieren, dann machen wir das mit Mobility oder sogar mit dem Velo teilweise. Also wir sind wirklich noch sehr lean dort unterwegs.
Also bist du jetzt mit der Getränkestation heute für den Videodreh, hast du mit dem Velo mitgenommen?
Ja, genau, die haben jetzt mit dem Velo mitgenommen.
Also ihr lebt das auch?
Ja, genau. Das ist wirklich so ein bisschen unser Wichtigste. Und also Amix ist wirklich also ein bisschen schwierig, um das abschätzen, oder? Weil wir haben wirklich sehr viele verschiedene Prototypen gebaut. Und oft ist dann das Problem, hey, wenn wir jetzt eine neue Version haben, was machen wir mit der alten? Gehen wir die ersetzen? Und was machen wir mit denen? Und bis jetzt haben wir eigentlich wirklich versucht, dass wir die älteren Sachen auch noch brauchen können. Und ja, oder einfach möglichst lang brauchen oder auch noch ein bisschen upgraden. Dass man nicht das einfach dann fortschmeißen und sagen, hey, wir machen nur das Neue. Aber ja, es ist halt mega schwierig, zum das einschätzen. Hey, schlussendlich wollen wir einen grossen Impact machen und wir wollen hunderte Stationen haben. Und wenn jede Station dann eine andere Version ist, ist es natürlich dann auch schwierig. Also ja, aber wir versuchen das wirklich so Fall zu Fall einfach anzuschauen.
Jetzt in den letzten Jahren sind immer wieder so Innovationen im Getränkebereich. Ich hatte letztens Bottle Plus bei uns gehabt.
Ja. Genau.
Die kennst du auch, oder? Ja. Das sind die, die mobile Sprudelwasser machen, genau. Mhm. Dann gibt's Drops, dann gibt's Air Up. Jetzt, wo seht ihr eure Chancen am Markt, wo doch schon ein bisschen am Wachsen ist?
Ja, genau. Also, wir haben's, auch gemerkt, dass der Office-Bereich, jetzt schon, auch umkämpft ist. Also, ja, und wir sind jetzt auch so ein bisschen am Schauen, hey, wo wollen wir genau den Fokus setzen, wo können wir uns ein bisschen abgrenzen. Und eben, was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass wir mit unserer Technologie, eben mit dem Touchscreen, mit der ganzen Plattform, die wir im Hintergrund haben, auch können unsere Station als Informationspanel brauchen. Also wir arbeiten dort auch mit Hochschulen zusammen und zum Beispiel mit den Nachhaltigkeitsdepartments, zum schauen, hey, können wir dort eigentlich während dem Auffüllen die StudentInnen gerade abholen und irgendwie relevante Informationen zeigen. Also nicht nur Werbung, sondern auch eben Tipps zu irgendwelchen Nachhaltigkeitskampagnen. Und dort sind wir jetzt so ein bisschen recht stark am Schauen und dort sehen wir auch so ein bisschen das Potenzial und eben etwas, was es noch nicht so gibt.
Also so der Screen ist eigentlich so ein bisschen das USB, der USB, wo ihr ein bisschen abhebt.
Ja, genau. Oder zumindest, dass wir den Screen wirklich auch probieren auszunutzen. Also im Prinzip ist es eine gute Option, weil als Konsument bekommst du etwas über, oder? Und dann bist du mehr bereit, um auch dann irgendwie etwas zu geben oder Aufmerksamkeit zu schenken. Also als Beispiel könnte man jetzt als Firma oder als Organisation auch irgendwie eine kurze Mitarbeiterzufriedenheit irgendwie aufzutun, und dann kann man kurz antippen, hey, wie findest du bei uns zu arbeiten oder so. Und dann hast du eigentlich auch so ein bisschen Echtzeitinformationen, als irgendwie einmal im Jahr eine Umfrage schicken, wo dann niemand wirklich Lust hat zum Ausfüllen. Genau, und dort sehen wir schon auch noch ein bisschen Potenzial und das, was uns ein bisschen abhebt.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blöder Vergleich, aber stell mir so vor, es gibt im McDonald's, gibt's bei der Pissoir, gibt's ja die Werbefläche.
Genau.
Und ich glaube, bei euch ist es ähnlich, weil du bist wie am Auffüllen und du stehst vorne dran und Genau. Du bist wahrscheinlich nicht viel anders am Denken, als dann einfach was auf dem Screen erscheint, oder? Darum haben wir da schon noch Chance.
Ja, genau. Und ich glaube, aber wenn man so ein bisschen hört, Werbung, dann ist es oft so eine negative Konnotation. Und das ist auch bei uns so ein bisschen am Anfang so gewesen, wenn wir das wirklich machen.
Also sind wir nicht von Anfang an auf die Idee gekommen, dass man das könnte?
Nein, das ist wirklich erst am Schluss gekommen. Also, die Idee ist eigentlich wie so gewesen, so, hey, wenn wir jetzt wirklich wollen, die Leute wirklich motivieren, um ihre Mehrwegflaschen mitzubringen, dann wäre es eigentlich am coolsten, wenn Getränke komplett gratis sind, oder? Das ist ein mega Motivator. Und dann ist eigentlich okay, wie können wir machen, dass es gratis ist? Und dann Werbung ist eigentlich mehr so ein Tool gewesen, um das zu erreichen. Genau.
Nehmen wir da schon etwas jetzt durch Werbung hinein?
Ja, voll. Also wir sind mega überrascht gewesen, wie gut wie viel bereit die Firmen sind zum Zahlen. Also dort haben wir wirklich eigentlich mittlerweile unseren grössten Umsatz über das.
Also ist der grössere Absatzkanal als ja. Getränk selber?
Ja.
Okay. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, zu euch komme, hey, ich hätte gerne 3 Stationen bei mir im Office. Ja. Wie viel kostet das?
Genau, also es kommt ein bisschen darauf an, was du willst. Ungefähr, sagen wir, hey, wir haben etwa 200 bis 250 Franken das Abo sozusagen pro Station, wo man einfach jeden Monat zahlt.
Wir haben das Abo-Modell.
Grundsätzlich, ja. Und dann kostet es einfach pro Getränk 3 Deziliter, wo man rauslässt, etwa noch 60 Gramm, also wenn es Geschmack drin hat und Zusatz. Und Wasser ist einfach gratis.
Und ihr stellen wir die Getränkestationen zur Verfügung, aber die gehören dann nicht dem Unternehmen, die gehören euch. Genau. Sie zahlen einfach wie Getränke, die durchfließen.
Genau, sie zahlen Getränke und sie zahlen Miete. Wir sind aber mega flexibel. Also vor allem jetzt sind wir auch mega offen, zum die Station zu verkaufen. Das haben wir auch gemacht. Weil wir natürlich auch, wir haben noch keine professionellen Investoren hinter uns. Und Cashflow ist natürlich dann schon ein bisschen ein Problem oder eine Challenge, sage ich jetzt. Weil jede Station kostet uns auch 3000 Franken. Und wenn wir natürlich könnt die direkt verkaufen, ist es schon auch attraktiv für uns. Also dort sind wir mega, mega flexibel. Genau.
Das ist ein bisschen wie Leasing oder ein Autokauf.
Ja, genau. So, genau.
Ja. Aber du hast gesagt, keine Investoren oder wie sind die denn finanziert?
Ja, genau. Also wir sind 50% finanziert über Grants, die wir bekommen haben. Also das hat eigentlich angefangen mit dem Klimaton in Zürich, wo wir 10'000 Franken gewonnen haben. Und dort haben wir mittlerweile etwa 50'000 Franken einfach können aufnehmen an non-dilutive Grants. Und die andere Hälfte ist noch über einfach Familie gekommen. Und mit dem haben wir nachher, mit den etwa 100'000 Franken haben wir dann können AG gründen, genau. Und bis jetzt haben wir sonst keine zusätzlichen Investoren.
Was sind Grants, genau?
Also das sind einfach Gelder, zum Beispiel von der Stadt oder von der Schweiz auch, als Land, wo wollen Startups fördern. Und die kommt man dann einfach über, wenn man eben zum Beispiel irgendeinen Wettbewerb gewinnt. Und die muss man nicht zurückzahlen.
Und in diesem Fall. Was für einen Wettbewerb haben wir da gewonnen? Also um was ist es gegangen?
Ja, genau. Also der Climaton, der ist übrigens gerade auch morgen. Der geht eigentlich darum, dass einfach Leute, wo eine Idee haben im Bereich Nachhaltigkeit, vor allem, wo könnte interessant sein für eine Stadt, also, oder einfach als, uns als Gesellschaft, im Allgemeinen, zusammenkommen und dann zusammen brainstormen über 2 Tage und dann eine Lösung, ein Konzept generieren, eine Lösung finden und das am Schluss präsentieren. Und dann kommt eine Jury jetzt, meistens ist zum Beispiel, also, die meisten sind, glaube ich, von der Stadt Zürich selber gewesen, wo dann das beurteilen, genau.
Sind ihr auf Investorensuche noch?
Wir sind nicht aktiv auf Investorensuche. Wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir keine Investoren mehr bräuchten, weil wir genug Umsatz haben, um uns selber zu finanzieren. Das ist ein mega Milestone für uns gewesen, weil am Anfang sind wir wirklich so ein bisschen auf Investorensuche gewesen, um zu sagen, hey, irgendwie, aber wir machen Hardware, oder? Das kostet mega viel, das ist nicht einfach eine Software. Und dann geht wirklich halt Cash raus. Und wie können wir uns so finanzieren ohne Investoren? Und wir haben dann einfach gemerkt, es ist nicht ganz einfach als Produkt, als Investor für uns zu investieren, weil es schon, also verstehe ich ja mega, es ist recht viel Risiko. Du hast Hardware, du hast Software und du hast Lebensmittel, die sich irgendwie kombiniert. Wir haben dann aber doch ein paar Angels gehabt, die Lust gehabt zum Investieren. Es hat dann einfach persönlich nicht mega gematcht. Oder dann auch von der Bewertung sind wir uns dann teilweise auch nicht einig gewesen. Und wir haben dann einfach gesagt, hey, probieren wir es einfach selber und probieren wir das wirklich ohne externe oder professionelle Investoren zu machen. Und ja, es ist halt wirklich ein anderes Schaffen, oder? Man schaut dann, jede Investition, die man selber macht, ist so, hey, können wir uns das leisten? Und man wird dann auch viel kreativer. Also ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel den Case mit der Werbung nicht gefunden hätten, wenn wir von Anfang an schon ein paar hunderttausend Franken bekommen hätten. Weil sobald du das Geld hast, musst du halt dem Investor eigentlich auch zeigen, dass du voll fokussiert bist in eine Richtung. Und das macht auch mega Sinn. Aber so wie wir es jetzt machen, haben wir ein bisschen mehr Freiheit und können uns ein bisschen mehr Nischen suchen. Und ja, und man hat einfach wirklich auch weniger Druck. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig für uns, weil es ist sonst schon mega stressig. Und wenn du noch Investoren hast, die das Gefühl hast, hey, dann musst du wirklich Zahlen liefern, dann wäre es noch stressiger.
Ja, wir sagen so schön, der hungrige Hund rennt auch schneller.
Oder? Ja, also, genau.
Das eben, wie du sagst, mit der Werbung, das ist ja eigentlich schon, zeigt ja auch, wie wichtig das für euch ist, wenn sie jetzt der grössere Absatzkanal ist als ja. Getränk.
Ja.
Aber nochmal schon ganz schnell zurück. Wie viel, hast du gesagt, kostet für euch die Produktion von so einer Getränkestation?
Ja, momentan etwa 3'000 Franken.
Und ihr verkauft für wie viel eine?
Ja, plus minus 9'000 Franken, genau.
Alles klar. Jetzt, was sind so Pläne für die Zukunft? Wo sind ihr irgendwelche Wachstumschancen, die ihr gesehen für die Zukunft?
Ja, sicher. Also ich glaube, momentan sind wir eben so ein bisschen in der Phase, wo wir jetzt die zwei Zielgruppen haben, Firmen oder eben das Werbebusiness, sage ich jetzt einmal. Jetzt in dem Jahr ist eigentlich unser Ziel, dass wir mal das Werbebusiness finanzieren, also evaluieren. Und wir haben schon verschiedene Werbekunden, aber wir wissen halt noch nicht, hey, probieren Sie das jetzt einfach mal einmal aus und merken nachher, dass, okay, es funktioniert für Sie doch nicht. Oder ist das wirklich etwas, wo wir langfristig durchziehen können? Und ich glaube, dort ist sicher mal das Ziel, dass wir den Fokus dort haben, an verschiedene Bildungsinstitutionen können Standort erschliessen und dort eigentlich wirklich dann gut profitabel werden, dass wir uns auch einen guten, einen anständigen Lohn auszahlen können und gleichzeitig den Office-Bereich einfach nebendran betreiben. Dort kommt auch immer ab und zu so etwas rein. Und wie gross dann der Markt ist, aber mit dem Werbekontent, ist noch ein schwierig. Ich glaube, wenn wir es nur können an Unis und Bildungsinstitutionen machen, ist es vielleicht ein bisschen limitiert. Aber vielleicht gibt es dort auch Möglichkeiten, um es an anderen Orten zu machen. Das müssen wir noch herausfinden.
Also ich denke, der Werbemarkt ist vor allem an öffentlichen Orten sicher sehr rentabel, oder?
Genau. Ja, also aber dort gibt's noch, also am Anfang ist eigentlich unsere Idee auch gewesen, hey, stellen wir eine Station am HB oder am Bahnhof und so auf. Das kann auch immer noch werden, aber dort hast du natürlich noch extrem viele Hürden, wie eben zum Beispiel Hygiene, irgendwie Temperatur, Vandalismus etc. Und ich glaube, ja, das ist dann in Zukunft vielleicht ein Thema wieder.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitig.ch/Abit machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr Podcast hört, dann verpassen ihr sicher nicht die wöchentliche Folge. Alle Links finden ihr wie immer in den Shownotes. Erzähl doch mal über deinen Hintergrund, wie bist du in der Startup-Welt gelandet?
Ja, das ist eine gute Frage, muss ich gerade ein bisschen zurückdenken. Also ich bin eigentlich schon seit ich, ich würde sagen, 18, ich bin irgendwelchen Unternehmensideen dran. Das hat angefangen mit irgendwie Handyhüllen von China abstellen und dann irgendwie am Gimmi zu verkaufen. Und während der Uni habe ich dann einfach immer so gewisse Sachen nebenan gemacht. Schlussendlich das erste seriöse Startup, sage ich jetzt einmal, habe ich dann in meinem Master gegründet gehabt. Das heisst Way. Also, das ist jetzt aufgekauft worden, das gibt's nicht mehr. Das ist ein Fitnesscoach mit künstlicher Intelligenz. Also eigentlich wurde ich wie filmt während dem Workout über Smartphone und der dann eigentlich Live-Feedback gibt, zum Verletzungen vermeiden. Das habe ich etwa 3 Jahre gemacht gehabt.
Allein?
Ich habe schon das mit einem Team zusammen gemacht. Also allein gestartet und nachher Leute also reingeholt.
Sorry,
ja. Ja, genau. das ist dann für mich auch ein extrem wichtiges Learning gewesen, vor allem was so ein bisschen Team angeht. Ich bin dann schlussendlich dort auch so ein bisschen ein Burnout reingekommen. Ja, hat das so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich wie gemerkt habe, hey, irgendwie die Fitnesswelt sagt mir nicht so mega zu. Und ich habe zwar irgendwie das Produkt cool gefunden, aber ich habe den Sinn dahinter nicht mega gesehen. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich wie das so ein bisschen realisiert habe, habe ich eigentlich sehr schlechte Entscheidungen getroffen, weil ich habe wie das nicht aufgeben wollte. Ich habe wie all in meinem Umfeld eigentlich beweisen, hey, doch, ich kann irgendwie ein erfolgreicher Unternehmer sein. Das ist mir damals sehr wichtig gewesen. Und ja, habe dann einfach irgendwie weitergemacht und durchgestiert und bin mega gestresst gewesen und habe dann halt auch Leute in die Firma reingeholt, die eigentlich überhaupt nicht gepasst haben. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich das Unternehmen verlassen habe, eigentlich aus dem Druck, aus dem internen Teamdruck. Genau, die Firma ist nachher für mehrere Millionen verkauft worden, ich habe leider nichts davon gesehen. Also das ist schon, dort habe ich natürlich dann schon ein Zeitchen gestruggelt. Und ja, mittlerweile habe ich mich mega gut fangen und habe wieder auch Lust bekommen, zum selber etwas machen. Und ja, durch diese Erfahrung habe ich gemerkt, hey, es ist so wichtig, dass ich irgendetwas mache, wo ich den Sinn dahinter sehe. Und ja, eben, das Thema hat mich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund mega angesprochen. Und ja, wir sind jetzt 2 Jahre dabei seit der Idee. Und ja, eben mache das mit meinem Cousin. Das ist auch etwas, wo nicht mega typisch ist, aber ich kenne ihn halt, seit wir jung sind. Und da habe ich eigentlich gewusst, hey, mit ihm zusammen, ich kann mich voll auf ihn verlassen, ich kann mich voll vertrauen auf ihn. Und ja, wir machen es jetzt wie so ein bisschen langsamer und steady. Weil, ja, in der Startup-Welt ist immer, du wirst immer so unter Druck gesetzt von Investoren, von anderen Startups, die sagen, hey, ihr müsst mega schnell Geld aufnehmen, ihr müsst mega schnell wachsen, sonst habt ihr keine Chance gegen Konkurrenz. Aber ich habe jetzt eigentlich in dieser Zeit so ein bisschen gemerkt, das stimmt eigentlich meistens gar nicht, also es gibt schon gewisse Fälle. Aber eigentlich ist es viel wichtiger, dass man so ein bisschen wirklich eine Nische findet und irgendwie ein Ort, wo man sich wohlfühlt und aus dem raus kann wachsen und einfach daran glaubt und konsistent irgendwie an dem schafft. Und ja, deshalb macht es momentan mega Spass an dem Projekt. Auch wenn wir jetzt noch nicht mega gross sind.
Also ich rede ja mit vielen Startups, Gründerinnen und Gründer. Und ich vergleiche es im Fall ehrlich gesagt ein bisschen mit der Fitnesswelt, weil im Fitness ist es so, jeder gibt dir irgendwelche Tipps, aber ja. Am Schluss musst du irgendwie herausfinden, wie es für dich passt, oder? Hey, ich kann irgendwie 5 Startups irgendeine Frage stellen und es kommen irgendwie 5 verschiedene Antworten und es ist ja auch okay so.
Ja.
Nochmal schnell zurück zu deinem ersten Startup. Also, warum hast denn du dort kein Geld? Also, bist du ausgestiegen und hast deine Anteile verkauft? Und nachher ist es verkauft, oder wie ist
es? Also? Ja, es ist sehr mäßig. Also, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich gar nicht mehr an die Firma geglaubt. Und ich wollte einfach nur noch raus. So, ich wollte es abschliessen. Ich bin mega, eben, so ein bisschen depressiv gewesen und so. Und zu dem Zeitpunkt haben wir die Firma noch nicht gegründet. Und der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, ich kann nicht mitmachen, ist der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gründen wir zusammen. Und ja, so ein bisschen das Problem oder die Naivität, die ich hatte, ist, dass wir eigentlich als Mitgründer, wo wir zu dem Zeitpunkt zu dritten gewesen sind, gesagt haben, jede Person kommt ein Drittel von den Shares über. Also, wo wir jetzt noch nicht gegründet haben, das haben wir vorher schon abgemacht. Es gibt ein 3-jähriges Vesting. Und mein Fehler war eigentlich, dass ich mein Vesting eigentlich nicht richtig ausgenutzt habe. Also ich habe eigentlich, als ich sie reingeholt habe, als ich vielleicht etwa schon 2 Jahre oder 1,5 Jahre dran war, habe ich wie so gesagt, hey komm, ich vertraue euch, fangen wir einfach jetzt an, clean slate. Und ja, so ein bisschen wie das Vertrauen geben wollte, das dann aber leider nicht zurückgekommen ist. Und ja, schlussendlich habe ich dann auch nicht um meine Anteile gekämpft, oder? Ich habe dann einfach gesagt, okay, look, wenn ihr mir nichts geben wollt, dann okay, möchte das halt nicht. Ich habe keine Energie, um irgendwie mit euch da um das zu kämpfen. Und ja, hat dann eigentlich die Firma quasi gratis abgegeben. Und ja, das ist nicht die beste Entscheidung im Nachhinein. Mhm. Aber es ist voll okay.
Also ist so ein bisschen die Station auch in deinem CV, wo du am meisten gelernt hast, nicht mitzumachen?
Ja, absolut. Also ich würde allgemein sagen, also jede Person, die ein Startup macht, weiß wahrscheinlich, so, du lernst wahrscheinlich einfach absolut am meisten. Das ist dafür auch relativ stressig.
Jetzt aber dein Hintergrund, aber du, was hast du studiert? Du bist Software Engineer, oder?
Also eigentlich habe ich Wirtschaft studiert. Also ich habe einen Master im BWL. Ich habe aber eigentlich schon während meinem ganzen Studium immer wieder so ein bisschen probiert, Programmieren zu lernen, weil ich es einfach cool gefunden habe und es mich fasziniert hat. Und ich habe es aber wie nicht wirklich geschafft, so irgendwie alleinig. Und ich habe dann eigentlich in meinem Master dann können wie Informatik als Nebenfach nehmen und habe dann eigentlich dort ein bisschen Programmierkurs beleidigt und durch das wir dann eigentlich das können zusammen mit dem Kurs ein bisschen können beibringen und habe dann seitdem eigentlich immer so ein bisschen an Software geschafft und habe dann eigentlich nach dem Startup, wo für mich gefehlt hat, dann auch eine Anstellung als Junior Software Developer bekommen. Also das ist eigentlich auch eine lustige Story, weil das ist ein anderes Startup gewesen, Snack, das sind mega coole Typen und sie haben mich wie gekannt, weil wir im gleichen Coworking Space gewesen sind. Und sie haben wie nachher, wo ich halt aufgehört habe mit Way, haben sie wie so gesagt, hey, willst du nicht bei uns arbeiten? Und ich so, ja, können wir machen, aber nur wenn ich als Softwareentwickler arbeiten darf. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, kannst du machen, aber irgendwie, wenn nicht genug gut bist, dann musst du einfach ins Marketing. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Und ja, also ich bin gerade nicht genug gut gewesen, würde ich sagen, und habe dort mega viel gelernt. Und ja, jetzt bin ich eigentlich vor allem auch die Software am Entwickeln und die Plattform, die ich vorher erwähnt habe.
Also jetzt bist du eigentlich dort angekommen.
Ja, genau. Also mit einem kleinen Umweg. Ja. Aber ja, das ist halt das Leben, oder? Das ist immer so. Man fährt etwas an und die grössten Learnings sind eigentlich die Sachen, wo man macht, wo eben wie vielleicht so ein bisschen Fehler sind im ersten Ding. Aber jetzt bin ich halt mega, weiss ich halt mega, was ich cool finde und was ich gerne mache.
Wie würde der Luca deinen Cousin beschreiben? Als Mitarbeiter oder Mitgründer?
Nervig. nein, ich glaube, er würde mich vielleicht so ein bisschen als Visionär, ich bin eigentlich immer der so ein bisschen mit Ideen kommt, amigs auch ein bisschen nervige Ideen oder ein bisschen viele Ideen und er ist dann eher so der, der sagt, hey, schauen wir jetzt das mal, dass wir das, was wir möchten, einigermaßen richtig machen. Ja, und ich würde sagen, ich bin schon auch ein bisschen ein Perfektionist und das macht es für ihn auch nicht immer einfach, aber mittlerweile, also es ist mega cool, weil wir können das mega offen Feedback geben, oder? Und am Anfang ist es schon nicht ganz einfach gewesen, zum sich so ein bisschen eingrooven. Und wir haben es einfach gesagt, hey, wir machen jede Woche so ein spürst du mich, fühlst du mich Session, wo man sagt, hey, aber wie fühlst du dich? Irgendwie sind wir gestresst oder irgendwie stört dich etwas, auch so im Team selber. Und durch das haben wir es eigentlich wie geschafft, dass wir mega gut harmonieren und zusammenarbeiten. Und ich habe durch das auch mega viel über mich selber gelernt und wie ich vielleicht so arbeite in einem Team und durch das mich eigentlich ein bisschen verbessern und den Perfektionismus ein bisschen ablegen und mir Vertrauen schenken.
Wie viele sind noch neben euch im Team?
Also momentan sind wir hauptsächlich zu zweit unterwegs. Wir haben jetzt aber Support bekommen, im Marketing mit Michelle als Social Media Managerin, wo so ein Teilzeit dabei ist und ja, wir haben jetzt ja, wir sind auch dran, wirklich so im Sales noch eine Person zu finden und haben jetzt auch Bewerbungen gehabt und ja, da sieht es gut aus, dass wir vielleicht das Team könnt bald vergrössern.
Was für ein Chef bist du?
Also eigentlich gar keinen. also wir sind alle gleichberechtigt. Wir machen es nicht so, dass irgendeine Person immer ein Final Say hat. Wir haben natürlich schon unsere Teilbereiche, wo man sagt, hey, da darf eigentlich die Person entscheiden, die drinnen ist, aber wenn es jetzt wirklich irgendwie von der anderen Person nicht funktioniert, finden wir immer einen Kompromiss.
Was würdest du machen, wenn du nochmal an den Gründungstag von Wonderfield zurückkommst? Was würdest du ihm damaligen Ich sagen, was er anders machen soll oder was auf ihn zukommt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich zurückschaue, ich habe immer so eine Tendenz zum die Fehler gesehen, die wir gemacht haben. Wo eben auch wieder nicht Fehler sind, sondern es sind einfach Learnings. Und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, denke ich wie so, hey, wir haben recht lang wie so ein bisschen an Prototypen geschaffen, technisch, und das so ein bisschen weiterentwickelt. Und wir sind dann schon relativ früh auch raus mit denen. Aber eigentlich hätten wir das so ein bisschen können skippen und mehr so ein bisschen schauen, okay, was für Lösungen gibt's schon, vielleicht auch in anderen Ländern. Und dann das, blöd gesagt, so ein bisschen kopieren. Also der Grund, wieso, dass wir so ein bisschen Step by Step gegangen sind, ist eigentlich wirklich auch so ein bisschen die Angst, oder? Wir weiss nie, okay, funktioniert's wirklich. Und, Das ist uns auch gut gewesen, aber ich glaube, dort hätten wir vielleicht noch ein bisschen mutiger sein und sagen, okay, mal so wird das Produkt wahrscheinlich funktionieren und probieren wir das gerade direkt zu machen, anstatt irgendwie zwei verschiedene Prototypen zuerst zu machen. Aber schlussendlich haben wir auch mit dem Vorgehen, wo wir so gehabt haben, mega viel können lernen. Aber ja, eben rückblickend sieht man immer so ein bisschen Optimierungspotenzial, und das ist wirklich bei allen Startups, die ich kenne, so. Und ich glaube, das gehört einfach dazu.
Gibt's denn etwas im Ausland, wo wir hätten können kopieren?
Ja, also es gibt in den USA eine relativ grosse Firma, wo das Konzept eigentlich schon macht, und die haben, ich sag jetzt mal, tausende Stationen aufgestellt. Und genau, also es gibt auch zum Beispiel in Australien oder in Belgien Startups, die eigentlich etwas relativ Ähnliches machen. Und man hat schon immer so kleine Unterschiede. Aber ja, dort macht es halt schon Sinn, um das mal so genauer anzuschauen, was machen die. Und dann sagen, okay, dort machen wir es gleich, weil schlussendlich, die haben es auch von irgendjemandem kopiert. Und dann aber wirklich herausfinden, okay, was macht uns denn noch speziell.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Wo siehst du Wonderfill in 5 Jahren?
Wir haben schon so, die Vision, dass wir expandieren. Also, wir werden dann, es wäre schon cool, wenn wir ein paar hundert Stationen dann hätten. In der Schweiz, vielleicht dann so, sogar auch in Deutschland, Österreich etc. Also, unsere Vision ist schon, dass wir so ein bisschen expandieren über die Jahre. Aber wir haben jetzt nicht das Ziel, dass wir sagen, okay, in 5 Jahren müssen wir gerade die Welt erobern. Sondern eben so ein bisschen slow and steady, und dafür machen wir es richtig.
Jetzt, wie findest du den Standort Schweiz als Startup?
Also für uns ist es extrem hilfreich gewesen mit den finanziellen Möglichkeiten, wo wir eben durch wie Wettbewerb oder Einreichungen haben können bekommen, so auch im sehr frühen Bereich. Das ist mega cool. Ich glaube, dort haben wir mega können profitieren, und ich glaube, das ist in den meisten anderen Ländern vielleicht nicht so. Deshalb würde ich sagen, ja, ich bin echt mega happy. Bei uns ist amix noch so ein bisschen, also es hat weniger mit der Startup-Szene zu tun. Aber wir merken schon immer, dass Nachhaltigkeit so ein bisschen Nummer 3 ist. So, zuerst muss es halt irgendwie profitabel sein, das verstehen wir schon auch. Aber wir merken einfach, dass, viele Firmen nicht eine extrem starke Innovationsbereitschaft haben, sondern sehr konservativ sind. Und ich glaube, das ist in anderen, also haben wir so ein bisschen mitbekommen, ist in anderen Ländern anders. Und, ja, das ist sicher auch so ein bisschen im Startup-Bereich dann so, wenn es um Investment geht, wo dann ein bisschen höher werden. Aber das ist auch bei uns momentan sowieso nicht das Thema.
Hast du ein Land, wo kannst du als Beispiel nennen, wo ja, es besser läuft?
Ja, genau. Also zum Beispiel in Holland funktionieren so Sachen, wie wir möchten, jetzt auch ein Konkurrent, funktioniert extrem gut. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass halt Holland oder ein grosser Teil von Holland unter dem Meer ist, und die sind sich so der Klimakrise noch so ein bisschen näher vertraut, oder? Weil sie wissen, hey, das Meer steigt jeden Tag und wir müssen immer wieder neue Dämme bauen. Und bei uns natürlich als Schweiz, wo vielleicht das Land ist, wo die Klimakrise eher später gespürt, ist das voll noch nicht präsent in den Köpfen. Ich habe das Gefühl, mega viele Leute sind einfach noch so ein bisschen am Schlafen und denken, ja, okay, es wäre immer noch ein bisschen günstiger, wenn wir mit der Standardlösung gehen, anstatt etwas Neues auszuprobieren oder ein bisschen Risiko zu nehmen. Ja, aber dort muss man halt Überzeugungsarbeit leisten.
Wie findest du den Gründungsprozess in der Schweiz?
Grundsätzlich hat es gut funktioniert bei uns. Oft ist ja ein Challenge so ein bisschen, okay, man muss halt mindestens jetzt bei einer AG 50'000 Franken eigentlich haben, so in Cash normalerweise. Oder bei einer GmbH ist es so ein bisschen einfacher. Bei uns, wir haben dann wie so ein kleinen Trick gefunden, weil wir haben am Anfang nicht 50'000 Franken Cash gehabt. Wir haben dann unsere Software können bewerten. Also alles legal, aber haben wir vorher nicht gewusst. Und durch das haben wir eigentlich relativ günstig können gründen und haben jetzt ein AG, was auch so, ja, halt so ein bisschen solid aussieht. Natürlich hast du immer so ein bisschen Legal Kosten und so, aber das ist voll im Rahmen gewesen. Also ich glaube grundsätzlich, ja, ist es nicht ein riesen Ding gewesen für uns.
Letzte Frage. Ja. Was für einen Rat gibst du jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg? Oder sind wir nicht unbedingt jung?
Genau, habe ich gerade sagen. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, jetzt aus unserem Fall ist es wie so, fokussiert euch nicht zu fest aufs Investment. Also klar, ein bisschen Geld braucht man immer. Aber es gibt genug viel finanzielle Unterstützung in der Schweiz, wo man kann so etwas bekommen am Anfang. Und probiert wirklich zuerst so eine Nische zu finden. Und wenn ihr dann das habt, könnt ihr dann immer noch so ein bisschen grösser grazen. Aber bei uns ist teilweise wirklich so ein bisschen Waste gewesen of time. Weil wir halt sehr früh einfach mit der Idee so ein bisschen haben wollen, go raisen. Und ich glaube, mittlerweile ist das einfach auch viel schwieriger, oder in der momentanen Lage. Und mit all diesen grossen Start-up-Sachen, die teilweise gefehlt haben, sind Investoren jetzt auch nicht mehr so bereit, zum direkt investieren. Und ich glaube, wenn man dort einfach kann mit Zahlen kommen und sagen, hey, wir haben das Produkt bei so und so vielen Kunden oder was auch immer, dann ist es nachher sowieso viel einfacher.
Alex, danke vielmals für das spannende Gespräch und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Danke vielmals, Fabian.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitung.ch/Upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört, dann verpassen wir sicher nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Schöne Woche. Danke fürs Einschalten. Tschüss zusammen.